Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und heute haben wir ein besonderes Thema, weil wir auch jetzt in die Reisezeit und vielleicht auch in die Kongresszeit starten. Wer als Arzt oder Ärztin im Flugzeug sitzt, der ist dort häufig nicht nur Passagier, sondern unter Umständen auch der, der gefragt wird, wenn irgendein Notfall passiert. Und im Extremfall dann auch der Einzige vielleicht an Bord, der irgendwie noch helfen möchte oder kann. Und weil das natürlich theoretisch jeden Arzt oder jede Ärztin betreffen kann, wollen wir es heute mal in diesem Podcast besprechen, auch wenn es jetzt kein rein kardiologisches Thema ist, aber auch wir Kardiologen können uns da nicht frei machen. Und ich freue mich sehr, dass ich dabei Unterstützung bekomme von Dr. Stefan Wallmeier. Er ist kein Kardiologe heute, sondern Facharzt für Allgemeinmedizin, für Notfallmedizin und für Flugmedizin und damit gleich mindestens dreifach qualifiziert. Aber vor allem leitet er einen führenden Anbieter für medizinische Notfalltrainings und hat sich aber auch für die Flugmedizin anscheinend sehr früh begeistert und da das zu einem seiner Herzensthemen gemacht, so wie ich das verstanden habe. Also ich freue mich sehr, dass du dabei bist, lieber Stefan.
Ja, lieber David, herzliche Grüße nach Hannover und vielen Dank für die Einladung.
Ich hatte es eben schon erwähnt, Stefan, du hast mehrere Mediziner-Qualifikationen, aber bist früh in der Notfallmedizin hängen geblieben, hast du mir auch erzählt und auch in die Medizindidaktik eingestiegen. Aber woher kam dieses zusätzliche Interesse an der Flugmedizin? Das ist ja schon was Besonderes.
Also das ist wie so ganz oft im Leben und das haben ja viele Kolleginnen und Kollegen und acht Personen aus anderen Berufsgruppen, dass es oftmals im Leben nicht so gerade geht, sondern irgendwie durch einen Zufall man auf irgendetwas stößt, irgendeine Chance hat und einmal dann irgendwas wahnsinnig gefallen hat. Und bei mir war es Anfang der 2000er, im Mai 2000, als ich die große Chance hatte, als Notarzt auf den Christoph III zu kommen. Christoph III steht in Köln und da hast du viel Kerosin in der Nase. Denn damals war der hauptsächliche Maschinentyp in Deutschland für die Rettungshubschrauber die Bo 105. Und das ist schon was Spezielles mit viel Kerosin. Und das war sozusagen für mich das erste Mal die Luftrettung und damit auch sozusagen der erste Einstieg in die Flugmedizin.
Und wie oft bist du selber schon als normaler Flugpassagier jetzt in so eine Situation gekommen, wo du deine ärztliche Hilfe anbieten musstest? Kannst du das sagen?
Ja, also ich glaube, das war so 3, 4, 5 Mal. Und da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. In der Regel ist das ja auch kein wirklicher Notfall. Also knapp 90% aller ist ein Arzt an Bord oder sonstiges medizinisches Personal, stellt sich dann heraus als das Übliche, was man sonst in der Praxis, in der Klinik, in der Notaufnahme auch sieht, nämlich etwas, was nicht unbedingt einen vor große Herausforderungen stellt. Nur natürlich in der Luft, 30.000 Fuß, 40.000 Fuß, 3, 4 Stunden vor der nächsten Landemöglichkeit, ist die Welt eine andere.
Ja, das ist schon mal, also zum einen vielleicht ein bisschen beruhigend, dass du sagst, meistens ist es doch gar nicht so schlimm, aber dann doch weit weg von unseren üblichen Handgriffen und auch dem Equipment sicherlich, was wir sonst so greifen, wenn wir in der Notaufnahme in unserem sonstigen Gebiet uns bewegen. Das müssen wir heute unbedingt noch besprechen, aber vielleicht müssen wir einmal einsteigen, wie immer eigentlich in so physiologische Fragen oder pathophysiologische Fragen, wie bei anderen Erkrankungen, wenn wir sie hier besprechen, meistens auch. Wir reden ja jetzt dann über alles, was passiert, anscheinend über Notfälle in großer Höhe. Und da verändert sich einiges auch an physiologischen Zusammenhängen. Also allein der Luftdruck, der wird künstlich angehoben in der Kabine, aber jetzt auch nicht auf Normalwerte, so habe ich es verstanden. Aber vielleicht kannst du uns das nochmal erklären, warum Luftdruck da jetzt eine Rolle spielt und was das jetzt medizinisch dann auch verändert.
Ja, also in der Flugmedizin gibt es immer diesen ganzen Patientenweg oder nennen wir es mal Passagierweg. Und der Flugverkehr irgendwo innerdeutsch, innereuropäisch, spielt in der Regel für die allermeisten Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen und auch Akuterkrankungen eine relativ untergeordnete Rolle. Richtig stressig wird es immer erst dann, wenn es weit weggeht. Warum wird es stressig und was hat das mit den Gasgesetzen zu tun? Das hat damit etwas zu tun, dass Weiterreisen und jetzt ausdrücklich die Fernreise natürlich immer, zumindest für die meisten Passagierinnen und Passagiere, aufregend ist. Und Patienten und Patienten mit chronischen Erkrankungen, ob es jetzt der Diabetiker ist, ob es der insulinpflichtige Diabetiker ist, ob es der Patient mit Herzinsuffizienz ist, mit sonstigen chronischen Nierenerkrankungen oder der Patient nach Trauma, hat ja oftmals eine ganz andere Wahrnehmung seiner Erkrankung und auch ist eine ganz andere Wahrnehmung von dem, was auf ihn zukommt. Und ich glaube, wer kennt das nicht in der Praxis oder in der Klinik? Herr Doktor, Sie haben doch nichts dagegen, dass ich morgen nach Koh Samui fliege. Ich habe da noch so einen Last-Minute-Flug gekriegt. Wobei, Klammer auf, im Moment Last-Minute-Flüge sehr relativ sind. Und dann kommt die Anreise zum Flughafen hinzu und dann kommt ein unbekanntes Terrain oftmals mit dazu. Welches Terminal, wo muss ich hin, wie kann es? Und da sagen wir Flugmediziner als erstes tun, sich selber einen Gefallen machen, sie sind in Ruhe, reisen sie am Vorabend zum Flughafen und nehmen sich dann Flughafenhotel, dass sie ausgeschlafen, entspannt schon mal zum Flieger kommen. Das ist eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen. Und dann natürlich auch das Thema, lass mich mal die Medikamente checken. Lass mich mal mit meinen behandelten Ärzten sprechen. In der Regel ist der Ansprechpartner ja der Hausarzt. Kann ich überhaupt fliegen oder was wird mir geraten? Und das dritte große Thema, bevor wir dann in die Kabine gehen, ist immer das Thema Medikament. Und der junge Patient, der keine Medikamente nimmt, der den Rucksack nimmt und heute 5 Lagen übereinander anzieht, um Kofferaufgabegebühren zu sparen, der spielt in der Regel auch keine Rolle, es sei denn, er nimmt irgendwelche komischen Pillen und trinkt vielleicht zu viel Alkohol. Und der chronisch Kranke hat dann immer die Frage, was ist mit meinen Medikamenten, meinem Insulinpen, meinem Epipen, meinem Fast-Jet, meinem Anaphylaxie-Pen, kann ich die überhaupt mitnehmen? Und da fängt das Thema im Prinzip vorne an, dass man immer davon ausgehen sollte, dass was passiert, wenn der Koffer weg ist. Und dass man immer so viel Reserve an Medikamenten am Mann, an der Frau hat, dass man damit auch vor Ort in der Regel eine Woche durchkommt. Und dann haben wir das Thema arabische, muslimische Staaten, wo durchaus auf der Welt auch das Einführen zum Beispiel von BTMs, also Betäubungsmitteln, nur sehr schwer ist, sodass man sich darüber erstmal informiert, bevor man auf eine Fernreise steigt, wenn man chronische Erkrankungen hat. Und wenn man das einmal so ein bisschen berücksichtigt, dann kommen wir gerne zu 2 flugphysiologischen Gasgesetzen, die von einer großen Wichtigkeit spielen. Aber ich darf das mal so ein bisschen charmant sagen, Klammer auf, es steigen in der Regel viel mehr Leute wieder lebend aus einem Langstreckenflieger aus, als wir das erwartet hätten, Klammer zu. Also, es ist schon so, dass die Vorselektionierung, Patienten fliegen dann doch nicht, relativ groß ist. Weil prozentual würde man eine entsprechende Sterblichkeit der Normalbevölkerung anwenden und es sterben eigentlich weniger Leute an Bord einer Langstreckenmaschine. So, also das ist mal so eine Voraussetzung, die einen so ein bisschen entspannen lässt, aber natürlich individuell etwas schwierig sein kann. Und wenn man sich jetzt die entsprechenden Gasgesetze anguckt, und das erste ist das Boyle-Mayotte-Gesetz, was gesagt, dass Druck und Volumen konstant sind. Und jeder weiß, Gas kann ich komprimieren, mit Wasser kann ich das nicht. Das heißt, Druck und Volumen sind konstant. Nimmt der Druck ab, wird das Volumen mehr. Das heißt, ich steige in einen Reiseflug, Druck wird weniger, Volumen wird mehr. Bedeutet insbesondere für mit Luft oder mit sonstigem Gas gefüllte Hohlräume im Körper dehnen sich aus. Da gibt es angefangen bei der Augenheilkunde zum Beispiel einen Gaseinschluss im Augenapfel, würde sich das Gas ausdehnen und wahnsinnige Schmerzen bis hin zur Perforation machen können. Das gleiche gilt für Mittelohrentzündung, wo es zu einem Gasstau kommt. Auch das wichtig für den entsprechenden Flug und dann für den Sinkflug. Oder aber auch Traumata in Lunge oder im Brustkorb, aber auch im Abdomen. Stichwort ist zum Beispiel der Pneumothorax. Stichwort ist der Ilius oder sonstige Voroperation. Würde sich durch das Abnehmen des Drucks in der Kabine in der Reiseflughöhe entsprechend das Volumen ausdehnen. Also Erstes konstante Gesetz, Boyle mal J, Druck und Volumen sind konstant. Und dann gibt es etwas, was für uns Mediziner vielleicht noch wichtiger ist und auch für das sonstige Fachpersonal, was mitfliegt. Das ist das sogenannte Dalton'sche Gesetz, das sagt, dass die Summe der Partialdrücke immer gleich ist. Das heißt, P1 plus P2 plus bis Px ist immer gleich, was dann beschreibt, dass wenn ich in der Reiseflughöhe bin, eine Druckkabine habe, die aber nicht auf normal absetzen kann, habe ich dieselben Drücke in dem entsprechenden Gasgemenge, was aber bedeutet, weil das Gasgemenge sich nicht ändert, der Druck sich ändert, ich dann zum Beispiel in einem Liter Luft weniger Sauerstoffmoleküle habe. Und das sind so die beiden großen Gesetze, über die man sich immer unterhält und die man im Hinterkopf haben kann oder sollte, um dann viele Auswirkungen auf den Körper gut verstehen zu können, die in Reiseflughöhe passieren.
Ja, wow, das hast du wirklich sehr, sehr gut verständlich für Leute, die sich damit vielleicht weniger beschäftigen, dargestellt. Also ich konnte mir es gut vorstellen. Ich habe gleich zwei Ansatzpunkte in der Kardiologie. Wenn du über das eine Gesetz, Druck und Volumen, sprichst, dann ist ja gerade Volumen vielleicht bei Herzinsuffizienz ein Thema. Was hat das für Auswirkungen dann? Und Partialdrücke immer gleich und der insgesamt weniger Sauerstoff zur Verfügung ist ja dann sicherlich auch bei, ja, Herzinsuffizienzpatienten oder vielleicht auch den Lungenkranken dann auch ein direkter Effekt, den die dann auch spüren, oder?
Ja, genau, die spüren das. Und was vielleicht jeder an sich selber auch schon mal auf dem Langstreckenflug gemerkt hat, ist eine Veränderung der Herzfrequenz. Und das passiert auch bei relativ jungen und gesunden Leuten. Und zwar nennen wir das in der Flugmedizin die eigentlich in Klammern, ich setze das mal in Klammern, physiologische hypoxische Hypoxie. Wir haben also eine hypoxische Hypoxie, die physiologisch im Reiseflug ist. Das heißt, der Frequenzanstieg ist zu erklären einfach durch ein erhöhtes Herzminutenvolumen, weil einfach nicht genügend Sauerstoff ankommt. Und damit habe ich eine leichte, man sagt so 10-20% von der Ruhefrequenz erhöhte Herzfrequenz. Damit haben wir einen rechtsarteriellen und rechtsventrikuläre Druckerhöhung. Die Herzleistung steigt an und damit steigt oftmals bei vorgeschädigten Patienten beziehungsweise sinkt bei vorgeschädigten Patienten die Leistungsreserve. Das ist vollkommen physiologisch. Und wenn man das sich einmal anguckt und ich habe oft auch auf Langstreckenflügen selber an mir ausgetestet, was macht das zum Beispiel mit Pulsfrequenz und was macht das mit der Sauerstoffsättigung, dann sieht man, und das ist auch wieder physiologisch, Sättigung vor Abflug oder beim Rollen 98, 99, 100%. Und dann bist du irgendwann auch eine relativ kurze Zeit nach dem Start weiter schon in der Luft. Und dann hast du auf einmal noch eine Sättigung von 91% und die Herzfrequenz steigt. Das ist im Prinzip eine klassische physiologische Auswirkung von den veränderten Rahmenbedingungen im Langstreckenflug.
Du hast ja eben schon angesprochen, dass diese Frage von Patienten häufig kommt. Ich habe morgen meinen Last-Minute-Flug gebucht, ich darf doch fliegen. Kann man sehr einfach sagen, welchen Patienten man das auf jeden Fall gar nicht empfehlen sollte, also morgen den Flug abzusagen? Das ist ja eine große Hürde, sowohl für die Patienten als auch für Behandler, die das schöne Flugticket dann aus der Hand reißen. Also kannst du das sagen? Gibt es da so 3, 4 Sachen, okay, die dürfen auf jeden Fall nicht, oder muss man das doch differenzierter betrachten?
Also grundsätzlich, wenn man das rein juristisch sich betrachtet, gibt es wenige Flugeinschränkungen. Und eigentlich gibt es nur 2. Das sind Patienten mit Psychosen nach dem Warschauer Abkommen von 1929. Die dürfen nur mit ärztlicher, psychiatrisch entsprechend kompetenter Begleitung fliegen. Und das sind Schwangere nach der 36. Woche. Bei allem anderen ist das relativ. Und viele Fluggesellschaften, und das kennt man ja auch, wenn man einsteigt, gucken gerade beim Langstreckenflug sich die Fluggäste, die reingehen, in den Flieger sehr genau an. Und wenn man mal das beobachtet und man sich so richtige Langstreckenflüge, also Ultralangstrecke, heißt über 14 Stunden, sich anguckt, dann ist es so, dass oftmals schon beim Gate jemand im Hintergrund steht und sich nur die Leute anguckt, die da einsteigen. Wer da schon mit einer Atemnot einsteigt, der ist gegebenenfalls ein Risiko für sich selber und alle anderen Passagiere. Und da kommen wir dann dazu, dass wir dann diese gesamte Flugbranche aus ganz anderen Blickwinkeln betrachten müssen. Um es aber klar zu sagen, was an Patienten soll fliegen und was soll nicht fliegen, jetzt hattest du eben schon mal die Herzinsuffizienz angesprochen. Da gibt es die Pi mal Daumen-Geschichte, also NYHA1. Ich bleib mal bei der Klassifikation. NYHA2 können fliegen. Wenn da keine Begleiterkrankungen sind, und das ist ja oft die Frage, singuläre Erkrankungen sind ja häufig selten, dann können die fliegen. Bei NYHA3 ist die Frage des Flugmediziners oder des Hausarztes ja ganz oft, welchem Stockwerk wohnen Sie? Sie wohnen im ersten, nehmen wir mal das erste Stockwerk an. Können Sie die Treppen durchgehen, ohne dass Sie stehen bleiben müssen? Wenn die schon sagen, ja, ist kein Problem, gehe ich durch, dann können die eigentlich auch fliegen. Und alles, was sagt, können wir nicht, und gerade NYHA4 und schwer dekompensierte können natürlich nicht fliegen. Und dann gibt es entsprechende Themen. Also wenn wir jetzt mal in andere Klassifikationen gehen, zum Beispiel in die Klassifikation Angina pectoris oder akutes Koronarsyndrom, dann ist natürlich ein instabiler Angina pectoris Patient oder ein Patient mit einem akuten Koronarsyndrom, der ist nicht flugtauglich, wenn er denn zugibt, dass er die Beschwerden hat. Und beim Myokardinfarkt oder Zustand nach Myokardinfarkt oder wenn mal eine entsprechende Echokardiographie gemacht werden konnte, und das können ja auch nicht viele in den Praxen, dann sagt man Pi mal Daumen, alles was unter EF340 ist, sollte besser auch nicht fliegen. So und so gibt es je nach entsprechender Krankheit und Krankheitslast und Krankheitsorgan entsprechende Empfehlungen der IATA, also dem Weltverbund der Aviation Transport Association, und da kann man sich dann gut entsprechend dran richten.
Du hattest einen interessanten Punkt gerade erwähnt, dass beim Boarding oder beim Betreten des Flugzeugs schon mal geguckt wird, wer hat denn da Dyspnoe jetzt gerade oder ist schon blau angelaufen oder so. Man wird ja auf dem Weg schon, weiß ich nicht, auf dem Weg zum Gate oder beim Betreten des Flughafens, habe ich das Gefühl, wird man ja von sehr vielen Leuten beäugt. Aber was würde denn dann passieren, wenn jetzt einer in der zweiten Reihe steht und guckt, wer hat Dyspnoe beim Betreten des Flugzeugs? Werden die Patienten dann oder die Fluggäste dann rausgefischt, ja, oder nochmal angesprochen? Oder was sind dann die Aktionen?
Also im Prinzip ist es ja so, es muss ja erstmal einer erkennen. Und dann ist die Frage, was passiert? Ich erinnere mich aus meinen flugmedizinischen Vorträgen immer an ein Bild, was ich vor vielen Jahren mal am Flughafen JFK gemacht habe. Das ist ein Bild, wo ein Abflug an einem späten Nachmittag ist mit einer 777, also der Boeing 777, von JFK nach Kuwait. Das ist ja auch ein 12,5-Stunden-Flug, Pi mal Daumen. Und da war eine Schlange mit Rollstühlen in Dreierreihen und da waren, glaube ich, 18 Reihen von. So, und die wollten dann den Nachtflug nach Kuwait fliegen. Und das ist auch ein Thema, wo man heute sieht, dass man kann die Leute angucken, aber viele werden ja mit dem Rollstuhl schon gebracht, weil es ein Medical Transportation Service gibt an den Flughäfen. Dann buche ich mir den, dann bin ich auch schneller durch die Zollkontrolle und dann fällt es keinem mehr so richtig auf. Was für die Flugbegleiter und die Flieger und auch natürlich das Cockpit noch von fast entscheidender Bedeutung ist, warum gucken die sich die Leute an? Na, die wollen diejenigen, die vielleicht Drogen eingenommen haben, psychisch auffällig sind oder betrunken sind, natürlich auf gar keinen Fall in der Maschine haben. Und deswegen heißt der Maschine immer, die Verzehrung von selbst mitgebrachtem Alkohol ist verboten. Also es ist eine Kombination aus, wir gucken uns die Passagiere an, die reinlaufen. Wer hat vielleicht ein medizinisches Problem? Wollen wir das? Und natürlich auch, wer hat zum Beispiel Drogen, Alkohol oder ist sonst psychisch auffällig? Und das ist natürlich auch eine Prophylaxe aus der flugmedizinischen Sicherheit, aus dem flugmedizinischen Sicherheitsgedanken zu sagen, ich brauche einen ruhigen, stabilen Flug und habe eigentlich überhaupt keine Lust, nach 6 Stunden irgendwo zwischenzulanden, weil das, was dann passiert, an Kosten, an Ausfall von Weiterflügen, ist so groß, dass man das bitte nach Möglichkeit, was man nicht immer kann, bevor man abfliegt, ausschließt.
Ja, jetzt hast du mir mit den 3 Reihen dyspnoeischen Rollstuhlfahrern, hast du mir jetzt ein bisschen Aufschweißperlen auf die Stirn getrieben. Lass uns doch mal vielleicht in die Kabine gehen. Wenn wir jetzt der Arzt oder die Ärztin sind, die sich mit irgendwas auseinandersetzen müssen an Bord, dann brauchen wir irgendwie immer das Gefühl, ich habe auch Equipment dabei. Es ist vielleicht gar nicht immer nötig, ne, als Ärzte, aber das sind wir natürlich auch gewohnt. Ne? In der Notaufnahme sind wir auch in einem weiß ich nicht, in einem Schockraum, da haben wir alles parat. Eine Nadel und Infusionen und Medikamente und ein Defi und so weiter. Und da in großer Höhe fehlt Sauerstoff und vielleicht auch Equipment. Mit welchem Equipment darf ich denn da oben rechnen? Oder wonach dürfte ich fragen? Gibt es ein Defi? Gibt es ein IKG? Gibt es immer ein Defi? Gibt es ein IKG? Gibt es Schnelltests? Oder gibt es Standard-Notfallmedikamente?
Also es gibt einen Standard, eine juristische Voraussetzung, oftmals nach der amerikanischen Flugbehörde. Das ist somit die strengste weltweit und alle Airlines fliegen irgendwie nach Amerika, deswegen müssen sie sich dran halten. Und dann hat jedes Land nochmal eigene Voraussetzungen. So, und jetzt, bevor ich die Frage beantworte, möchte ich gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer für ein Thema entsprechend animieren, sich zu überlegen, wo sind wir weltweit? Warum? Weil wir natürlich in Deutschland, wie die Australier, wie die Amerikaner, immer so ihren Kontinent vor Augen haben, aber Flugverkehr international ist. Und wenn wir über internationalen Flugverkehr reden, dann ist schon gar nichts mehr irgendwie groß standardisiert, mit Ausnahme zum Beispiel von Cockpitsprache und so, aber natürlich nicht das medizinische Equipment an Bord. Und wo ich immer auch ein bisschen für werbe, und wir haben ja sehr, sehr viele Fortbildungsveranstaltungen mit Ärzten auf der Plattform und in Zusammenarbeit mit Lufthansa gemacht, das ist immer die Frage, warum ist denn das und das und das nicht im Notfallkoffer? Und da muss man mir vorstellen, jedes Gramm, was durch die Luft geflogen wird, kostet so und so viel Euro, US-Dollar oder eine andere Währung am Jahresende. Da geht es um Gramm. Da geht es um jede einzelne Ampulle Gewicht, die geflogen wird. Und dann haben wir ganz unterschiedliche Mentalitäten. Die Asiaten haben eine ganz andere Mentalität zu diesem Thema Notfall als die Chinesen. Wenn ich die jetzt mal rausnehme, als die zum Beispiel Carrier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, als die Australier, als die Philippinen, als die Südamerikaner, als die Nordamerikaner oder wir Europäer. Und so ist das Thema, was ist an Notfallequipment an Bord, sehr unterschiedlich. Wenn wir die großen europäischen Airlines uns angucken, also die Lufthansa-Gruppe, Air France, KLM, British Airways, dann haben die schon ein Notfallequipment, was schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Da kann man im Prinzip auch alles mit haben. Da gibt es genügend Ampullen, da gibt es genügend Medikamente, da gibt es auch eine vernünftige Beatmungseinrichtung. Es gibt auch je nach Flugzeugtyp und je nach Größe des Flugzeugs genügend Sauerstoffflaschen. Also das ist bei den europäischen großen Airlines eigentlich immer vorhanden. Bei den amerikanischen Airlines ist das eigentlich, also den US-amerikanischen Airlines ist das eigentlich auch immer vorhanden. Wenn wir jetzt aber, und jetzt wird es sehr spannend, aber auch sehr schwierig, in Richtung Osten gucken und bleiben zuerst mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit den drei großen Carriern, Emirates, Qatar und Etihad, dann ist es zum Beispiel so, dass bei der einen Fluglinie, da weiß ich es zu 100%, der Notfallkoffer nicht einem Arzt ausgehändigt werden darf und schon gar nicht irgendwas benutzt werden darf, außer der Doktor, der telemedizinisch zugeschaltet ist, stimmt dem zu. Also nach dem Motto, ich bin Arzt, gib mir mal den Koffer, den kriegt man nicht. Man kriegt auch oft aus dem Koffer nur das, was der telemedizinische Doktor und Kollege vor Ort freigegeben hat. Dass das in entsprechenden Situationen zu massiven Verzögerungen und Missstimmungen führt, ist ja, glaube ich, selbstverständlich. Und einem Freund und Kollegen von mir ist es vor Jahren passiert, der kam aus China zurück, ist mit einer der großen chinesischen Airlines geflogen nach Europa und hatte die berühmte Reanimation an Bord. Also der hat so richtig, darf ich das hier sagen, ja, der hat so richtig daneben gegriffen auf dem Flug. So, und dann kamen die mit ihrem Notfallkoffer. Also er sagt, das war eine Plastikbox, da waren ein paar Medikamente drin, da waren Beatmungsbeutel drin, zwei Handschuhe, Ende. Das war dann das Gegenteil von. Und deswegen kann man nach Notfallequipment gar nicht so richtig immer alles sagen. Auch europäische Airlines, aber auch amerikanische und nochmal die arabischen Airlines haben zum Teil auch oft die telemedizinische Anbindung an den Boden. Aber nicht immer. Es gibt Flecken auf der Welt, da funktioniert das nicht so hundertprozentig. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, wenn man sich das mal angucken will, was haben die Airlines an Bord an Notfallequipment, das einfach zu googeln auf der Seite der Airlines. Und viele Airlines haben das dort offen auch und transparent, stellen sie es zur Schau. und stellen es dar. Und wenn sie es nicht darstellen, dann sollte man nicht davon erwarten, dass viel da ist.
Gut, also ein bisschen improvisieren muss man dann auch. Und eine Standardsituation gibt es da wahrscheinlich ja auch nicht. Aber gibt es denn irgendwas, was du sagen würdest, das sollte man grundsätzlich, weiß nicht, von der Herangehensweise an einen Notfall im Flug beachten oder irgendeine Grundregel, die es für diese Situationen gibt, bevor wir jetzt vielleicht in konkrete Notfälle auch noch einsteigen gleich?
Also es gibt diesen schönen Spruch und den hat es ja wirklich gegeben, das ist jetzt kein Scherz, es hat diesen Fall gegeben. Es geht ein deutscher Flieger zum ACC in die USA. Es sind locker 50 bis 100 Kardiologinnen und Kardiologen an Bord, mehrere Ordinarien. Das ist kein Scherz, den hat es gegeben. Und dann wird aufgerufen, es ist ein Arzt an. Wen trifft es denn dann? Wer darf sich drum kümmern? Na klar, der jüngste Assistent. Geh mal gucken. Okay, also, woran erkennt man, das ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, ketzerisch gemeint, woran erkennt man die Ärztinnen und Ärzte, aber auch das medizinische Personal an Bord, wenn ausgerufen hat, ist ein Arzt oder sonst medizinische Fachkraft an Bord? Köpfe runter, Zeitung hoch. Also, das ist, und das muss man, glaube ich, verstehen und da muss man auch ehrlich sein, eine unangenehme Situation. Erstens hat da keiner wirklich Lust zu arbeiten, aber jeder ist natürlich hilfsbereit. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So, und dann wartet man in der Regel mal ein paar Sekunden, ob sich nicht ein anderer findet. Und deswegen keep calm. Also, es geht in der Regel nicht darum, jetzt irgendwo groß notfallmedizinisch richtig aktiv zu werden. 90% sind alles kleine allgemeinmedizinischere Probleme, die im Prinzip relativ simpel gelöst werden können. Bei 10% der Patienten ist das schon ein bisschen mehr. Und deswegen empfehle ich immer, bevor man auf so eine Situation wartet, sich zu überlegen und zu gucken, womit fliege ich, hat zum Beispiel wie die Lufthansa-Gruppe so ein Doctors-on-Board-Programm. Also man kann sich bei der Lufthansa-Gruppe auf der Lufthansa-Seite eintragen in ein entsprechendes Doctors-on-Board-Programm. Und dann wird, wenn man registriert ist und im System verschaltet ist, über die Miles-and-More-Nummer, wird man auf der PIL, der Passenger Identification List, wird man angezeigt beim Kabinenpersonal, dass man Arzt ist. Und das sogar mit der Fachrichtung. Ob Anästhesist oder Allgemeinmediziner oder Internist, das ist verschaltet. Und wenn die aufmerksam sind, und das sind die, dann kommen die, wenn die gut drauf sind und vorhin sagen, hören Sie mal, Herr Doktor, sowieso vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben, dürfen wir Sie ansprechen. Ist mir schon mehrfach passiert. Und dann gibt's auch immer vielleicht ein kleines Fläschchen obendrauf. Also das heißt, das ist ein Thema, um dieses ist ein Arzt an Bord von vornherein zu verhindern, was ich persönlich immer sehr empfehle. Denn ich glaube, wir alle lieben Situationen einfach diskret abzuarbeiten, ohne dass 50 Leute auch noch gucken kommen. Also von daher ist das ein Thema, was man hat. Oder man fliegt irgendwo mit einer anderen Fluglinie irgendwo auf der Welt. Dann kann man beim Einsteigen oder nachdem man sitzt und vielleicht einer von den Flugbegleitern kommt, sich eben vorstellen sagt, wenn Sie medizinisches Problem haben, ich bin Arzt, können Sie mich gerne ansprechen. Das heißt, man kann das verhindern und hat dann einen direkten Kontakt zu der Besatzung in der Hoffnung, dass man nicht gebraucht wird.
Wenn jetzt der Patient sich meldet, dem geht's jetzt schlecht, das ist dann bestimmt der genau bei so einer Dreierreihe dann am Fenster sitzt und nicht am Gang. Was würdest du dann empfehlen? Was soll man dann machen? Holt man den irgendwie da weg? Kommt man eher zu dem, schmeißt die anderen raus? Geht ja auch so um so Gepflogenheiten. Vielleicht gibt's da irgendwas, was man beachten sollte, oder macht man das einfach, wie es dann gerade kommt?
Also die Frage ist sehr spannend und sehr schwierig zu beantworten in einem. Man ist nicht in seiner eigenen Klinik und man ist nicht in seiner eigenen Praxis. Man kommt auch nicht als Notarzt irgendwo dahin, wo man dann, ich sage das mal sehr salopp, Chef im Ring ist. Sondern du bist irgendwo in einem Flugzeug und ich mache oftmals das Beispiel, du bist in einem arabischen Flugzeug als deutscher Arzt mit einem US-amerikanischen Patienten über China. Das ist die Situation. Jetzt weißt du auch nie, wie reagieren die Familienmitglieder? Was ist da überhaupt Usus? Oder es gibt auch Länder auf dieser Welt, da darf der Mann die Frau nicht behandeln. Das muss man wissen. Wir reden ja über internationalen Flugverkehr. Wir reden nicht über den Hüpfer von Hamburg nach München. Das heißt, es ist im Prinzip eine Situation, die ja aufgefallen ist, und zwar den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern. Die haben sich hilfesuchend an einen gewendet. Und dann gilt im Prinzip das Gleiche, was sonst auch gilt. Im Prinzip, wenn irgendwo in der Straßenbahn was ist, sich vorzustellen und einfach mal zu fragen, kann ich irgendwie unterstützen oder kann ich irgendwie helfen? Und notfallmedizinisch gilt im Prinzip, gelten alle Regeln wie auf dem Boden. Nur, dass ich natürlich nicht in 30 Minuten irgendwo in der Stroke Unit oder auf dem Herzkathetertisch bin. Das heißt, wir haben da durchaus eine Situation, die vom Umfang von den Personen, die drumherum sind, extrem schwierig ist oder schwierig sein kann. Und dann kommt eventuell noch eine fehlende Verständigung dazu. Und dann habe ich aber ein klassisches notfallmedizinisch oder sonstiges medizinisches Programm, was sich eigentlich vom Boden überhaupt nicht unterscheidet.
Ja, dann lass uns vielleicht mal einfach ein paar typische Notfälle durchgehen und du sagst mir, was in der jeweiligen Situation vielleicht anders ist als am Boden oder was du speziell beachten würdest. Also nehmen wir jetzt mal eine hypertensive Krise. Das ist ja einfach, vielleicht gibt es ein Blutdruckmessgerät und dann sieht man, okay, das ist jetzt irgendwie zu hoch.
Okay, also ich sag mal, eine hypertensive Krise ist ja ein relativ simpler Notfall, einfach deswegen, weil der Patient in der Regel sogar noch da sitzen bleiben kann, wo er jetzt sitzt. Also ich habe nicht die Frage, lege ich ihn hin, weil er kolaptisch geworden ist, weil er eine Orthostase hat oder einen kompletten Kreislaufstillstand, sondern ich habe einen Patienten, der kann ja erstmal da sitzen bleiben, wo er sitzt. Und die Flugbegleiter werden dann schon zum Beispiel das Essen wegräumen, weil das ist ein Riesenthema, da steht Essen auf dem Tablett. Die Trolles stehen im Gang und dann willst du einem Patienten helfen. Das ist extremst schwierig. Also kann der erstmal da bleiben und die Flugbegleiter werden relativ sicher sich dann darum kümmern, dass da die Passagiere, die vielleicht daneben sitzen, erstmal wegkommen, erstmal in die Galley, also in die Bordküche gesetzt werden und dann gucken wir mal weiter. Und dann muss man sich überlegen, was hat der natürlich medizinisch, hat der eine Vorgeschichte, hat der was in der Anamnese, hat der entsprechende antihypertensive Medikamente schon drin. Das ist dann im Prinzip das Gleiche wie am Boden. Mit der Ausnahme, dass immer gilt, denk noch dran, du fliegst noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden weiter. Und wir wollen ja eigentlich zielsicher am Zielort anzukommen, keine Zwischenlandung zu machen. Das heißt, in dem Fall bitte, anders wie jetzt zum Beispiel bei Notaufnahme, wenn man jetzt zum Beispiel mal den Blutdruck zu schnell senken würde, dann habe ich genug Platz, legen Patienten hin, gib je nach Patient ein bisschen Flüssigkeit, ist das Thema wieder erledigt. Das habe ich da nicht. Also sollte ich meine Maßnahmen so abstimmen, dass die Komplikationswahrscheinlichkeit am geringsten ist, aber natürlich die Maßnahmen wirken.
Was wäre mit einer Hypoglykämie, sagen wir mal?
Okay, die Hypoglykämie ist ja gar nicht mal so selten an Bord. Und deswegen fangen wir wieder vorne an. Reiseflugberatung. Was sagt man dem Patienten, zum Beispiel bei einem insulinpflichtigen Diabetiker? Denken Sie dran, im Flugzeug. Spritzen Sie erst dann, wenn das Essen bei Ihnen vor der Nase steht. Denn was ist? Trolley kommt, Essen wird ausgeteilt, Patient spritzt sich was, die roten Lichter gehen an, es kommen entsprechend Turbulenzen und das Essen fährt wieder weg. Bei sonstigen hypoglykämischen Aktionen oder Patientenbildern ist die Maßnahme wie am Boden. Ja, ob jetzt zuckerhaltige Getränke geben oder im Zweifelsfall Glukose spritzen. Oder ein Glucagon-Pen oder was auch immer. Ändert sich im Prinzip auch nichts wie am Boden. Ist sogar ein relativ einfach zu behandelnder Notfall, wenn der Patient nicht gerade einen Krampfanfall wegen der Hypoglykämie bekommt, weil wir wissen, Glucose zugeführt in der Regel, je nach Patient, je nachdem, was der Patient in der Vorgeschichte hat oder schon gespritzt hat, wird er wach und dann ist das Thema, wenn er gegessen hat, wieder erledigt. Das ist ein Notfall, mit dem wir, glaube ich, alle relativ, ich sag mal, einfach umgehen werden können.
Würdest du denn da überhaupt irgendwie erwarten, dass man mal in den Koffer guckt und ob die Lufthansa, weiß ich nicht, Glucose und eine Infusion da hat? Oder würdest du das?
Also das haben die, das weiß ich, das kann ich so sagen. Aber wenn es dem Patienten danach wieder gut geht, dann ist das so. Wenn man natürlich sich unsicher ist, dann kann man das flugbegleitende Personal fragen. Die haben nämlich auch als Ausdruck oder laminiert, in der Regel bei den Fluggesellschaften, die ich zumindest kenne, haben die das Bordequipment einmal aufgeschrieben und können einem das zeigen oder auf dem iPad. Das haben die. Sie werden aber nicht zulassen, dass man die Notfallkoffer und so aufmacht, um mal reinzugucken. Weil dann sind die Plomben kaputt und dann muss bei der nächsten Rückkehr am Heimathafen muss der Notfallkoffer komplett ausgetauscht werden. Also mal gucken, was drin ist. Das werden die nicht zulassen.
Du hast ja die Crew und gerade schon angesprochen. Gibt es denn so typische Interaktionsfehler im Umgang mit der Crew? Das sind ja keine Mediziner und das ist auch keine Krankenschwester, selbst wenn die den Koffer jetzt vielleicht ranbringen. Gibt es da irgendwas, was man direkt vermeiden kann? Also du hast schon gesagt, mit denen offen sprechen und möglichst gut artikulieren, was man jetzt vielleicht vorhat oder auch was man kann. Aber gibt's da irgendwas?
Also ich glaube, ein höfliches Miteinander ist mal das alles Entscheidende. Und die Flugbegleiter, zumindest die in der Lufthansa-Gruppe, werden ja auch jedes Jahr in Reanimation und Erster Hilfe fortgebildet. Die haben jedes Jahr einen halben Tag, müssen die fortgebildet werden. Das ist eine Pflichtaufgabe des Luftfahrtbundesamtes. Wenn die innerhalb von 364 Tagen diesen halben Tag nicht machen, fliegen die nicht mehr. Also das ist in der Medizin unvorstellbar, ist aber so. Das heißt, die sind durchaus auf die relevanten Notfälle gut geschult. Und früher, als die zivile Luftfahrt hier anfing, da waren Krankenschwestern an Bord. Die haben wir heute nicht mehr an Bord. Das heißt, die können ihre Erste Hilfe, die können Herzmassage, die können den Defi bedienen, die wissen, was in dem Notfallkoffer drin ist. Aber die können keine Infusion aufziehen und dürfen auch keine Medikamente aufziehen oder eine Infusion legen. Das heißt, da ist ein Punkt erreicht, wo im Prinzip das medizinische Personal dann selber agieren muss. Und das alles Entscheidende ist die offene Kommunikation mit dem flugbegleitenden Personal. Was ist Stand? Was brauchen wir? Was können wir tun? Was soll geschehen? Und ob Sie vielleicht auch noch eine Idee haben?
Weil die natürlich dann auch nochmal einen anderen Blickwinkel haben und auch sehen, was haben wir in anderen Situationen hier so gemacht? Oder was ist schon mal aus dem Koffer geholt worden? Sicherlich wertvoll.
Absolut.
Du hast eben natürlich angesprochen, so Haftung und Recht ist auch ein wichtiges Thema da oben. Und da spielt ja mit rein, dass man sich da nicht nur in die medizinrechtliche Situation begibt, dass man da ja natürlich die Verantwortung als Arzt trägt. Aber das geht ja auch darüber hinaus. Manche Sachen haben wir auch nicht in der Hand. Wie ist das denn jetzt, wenn einer auf dem 12-Stunden-Flug reanimationspflichtig wird, sagen wir mal? Oder wir sehen, das ist ein akuter Herzinfarkt, dann wissen wir ja, da geht's auch um Zeit. Aber die Landung ist erst in 4 Stunden. Ich glaube, das ist so ein Stressor. Was muss man dazu wissen und wie kann man das überhaupt lösen?
Also auch da ist das flugbegleitende Personal die Kommunikationsschnittstelle zum Cockpit. Bei vielen Flügen, bei vielen Fluggesellschaften ist im medizinischen Notfall die Cockpit-Tour zu und bleibt auch zu. Weil es könnte sich ja um einen Fake-Notfall handeln. Oftmals kommuniziert dann direkt das Cockpit mit der Kabine, also die Kabine mit dem Cockpit, und sagt immer, wir haben einen medizinischen Notfall. Nur schon mal zur Info, wir gucken mal weiter. Und dann ist es der Doktor, der eine Entscheidung gibt oder eine Empfehlung gibt, was zu tun ist. Brauchen wir eine Landung? Brauchen wir keine Landung? Können wir weiterfliegen? Was ist mit dem Patienten? Und da gibt es zwei Destinationen, die immer sehr einprägsam sind. Das eine ist zum Beispiel die Destination Kapstadt, Südafrika. Da gibt es auf dem Weg, wenn man einmal auf den afrikanischen Kontinent 2 Stunden erreicht hat, eigentlich nur noch 1 oder 2 sehr sinnvolle Ausweichflughäfen im Falle von einem medizinischen Notfall. Einer davon ist Windhoek. Und dann ist da nichts mehr. Und jetzt könnte man sagen, Patient, wie gerade angesprochen von dir, mit dem typischen Infarkt, er sollte jetzt schnellstmöglich ins Krankenhaus. Und bis man jetzt in Kapstadt oder in Johannesburg landet, wären es noch 4 Stunden oder 5 Stunden. Und dann ist die Frage, fliegen wir durch oder gehen wir auf den nächstverfügbaren Platz? Und der nächstverfügbare Platz könnte ja zum Beispiel ein Flughafen in der Demokratischen Republik Kongo sein. So, dann ist die Frage, wenn man da jetzt runtergeht, hat man denn überhaupt eine medizinische Versorgung, die man erwartet? Oder steht da vielleicht ein Pritschenwagen, den die Rettungswagen nennen? Das ist jetzt gar nicht überheblich gemeint, sondern das ist die Frage. Und dafür ist die Kommunikation mit dem Kabinenpersonal wieder so wichtig. Denn, und jetzt kommt das denn, viele Fluglinien, die Langstrecke fliegen, haben die Möglichkeit einer telemedizinischen Anbindung an ein entsprechendes Helpdesk, um dann diese Fragen mit einem Arzt vor Ort zu beantworten. Und die wissen auch, dass man jetzt zum Beispiel nachts um 3 über Afrika nirgendwo eine medizinische Versorgung hat, die man braucht. Und dann kommt die Empfehlung, fliegt weiter, alles andere macht keinen Sinn. Und deswegen ist die Kommunikation mit dem Kabinenpersonal so wichtig.
Ja, es ist eine beängstigende Situation, ne? Wenn man die Diagnose stellt und auch weiß, was zu tun ist, aber dann gar nicht an das Katheterlabor rankommt, wie du sagst, oder so.
Ne? Also das ist so. Das ist auch in vielen Regionen der Welt ist das ja so, dass ein medizinischer Standard, den wir in Deutschland, aber auch in Europa als Standardvoraussetzung nehmen, ist in vielen Urlaubsländern ja überhaupt nicht gegeben. Und wenn viele, viele, viele Stunden zum Teil entfernt.
Ja, das ist wichtig, sich klar zu machen. Und es ist, glaube ich, auch hilfreich, also bevor man sich jetzt vorstellt, ich bin hier alleine und reanimiere 3 Stunden lang, dann weiß man ja, was dabei rauskommt. Aber alleine zu wissen, okay, man kann sich dann auch telemedizinisch nochmal absichern und das mit jemand anderem diskutieren, wenn es jetzt nicht 50 Kardiologen an Bord sind, die das vielleicht unter sich ausmachen können schon mal, dann wird das ja auch helfen. Und das ist sicherlich ein wichtiger Hinweis.
Absolut. Und in dem Zusammenhang, mein längster Flug, den ich persönlich gemacht habe, war ein Flug von Tokio Narita nach Zürich mit Swiss. Ist eine, ich glaube, Tagesverbindung, wird geflogen mit einer 777ER, also Extension Range. Und ist ja aufgrund der ganzen Strecken- und Luftraumsperrungen durch diese ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen ein Flug, der in diesem Fall waren es 14,5 Stunden gedauert hat. Also Tokio-Narita mit Swiss, 777ER nach Zürich 14,5 Stunden. Und der geht hoch an Russland-Kamtschatka vorbei über die Beringstraße, genau zwischendurch. Dann hast du links Russland, rechts die USA und geht dann von oben runter nach Zürich. So, und wenn man da oben ist, also man ist dann schon Stunden unterwegs von Japan, hat Kamtschatka links neben sich gelassen, sieht dann auch zum Teil Polarlichter und Co., was ist in der Regel in Nacht, wenn man drüber geht. Und man hätte in dem Fall jetzt den medizinischen Notfall. Dann gibt es zum Teil auch gar keine Funkverbindung, weil die Satellitenverbindung abreißt. Und dann wäre zum Beispiel der nächste Ort Anchorage. Das dauert aber ein paar Stunden, bis du da bist. Oder du gehst zurück, dann musst du wieder nach Tokio Narita zurück, weil jetzt irgendwo in Russland landen, würde wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen auch keiner machen. Also das muss man wissen und deswegen ist es so wichtig, wenn es geht, nur, dass man gesund in den Flieger einsteigt.
Ja, und wie wäre es andersrum? Also angenommen, du stellst eine Diagnose und sagst, okay, da müssen wir jetzt landen und wir können auch in einer halben Stunde hier runtergehen und den Patienten abladen, dann geht er ins Katheterlabor meinetwegen. Dann sind ja, es ist ja eine komplett besetzte Maschine sauer auf dich und den Patienten, weil es eine Zwischenlandung gab. Wer hat da die Verantwortung dafür, wenn der Patient jetzt sagt, ach so, ja, jetzt geht's mir doch besser, war doch alles nur Fake, ich möchte doch nicht ins Krankenhaus oder irgendwas anderes, was dann auch nicht nur rechtliche, vielleicht auch finanzielle Folgen hat, ist man da irgendwie abgesichert oder muss man sich davor absichern?
Ja, also die Frage ist ganz wichtig und phänomenal gut. Ich komme wieder zurück auf meinen Spruch und bitte, das ist nicht überheblich gemeint, keep calm. Der Doktor gibt eine Empfehlung über die Flugbegleiter ins Cockpit. Entscheiden tut immer der Kommandant, also der Kapitän. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass da zwar ein großer Flughafen ist, aber da unten gerade ein richtiger Sandsturm oder ein Schneesturm ist und da unten gar nicht gelandet werden kann. Es kann sein, dass in der Nacht da überhaupt keine Landebefeuerung ist und der Flieger da nicht sicher runterzubringen ist. Denn es gibt in dem Flieger, und jetzt reden wir immer über Langstrecke, ja noch mehrere, zum Teil hunderte von Passagiere, die auch ein Recht haben, heil nach Hause zu kommen. Also das heißt, es ist immer abzuwägen zwischen der Gesundheit eines Passagiers und der Sicherheit aller anderen Passagiere und der Besatzung. Und das ist oftmals eine nicht auflösbare Konfliktsituation, die aber gewusst werden muss, dass auch wenn etwas sinnvoll ist, es vielleicht auch nötig ist, es ist aber eventuell aus flugbetrieblicher Sicht nicht möglich ist.
Und das lastet dann nicht auf unseren Schultern, ist doch auch schon mal gut zu wissen.
Nein, es entscheidet immer der Kapitän, das ist eine Kommandantenentscheidung. Und jetzt muss man sich vorstellen, und das ist auch so ein bisschen zu wissen, es ist eben nicht eine Cessna, mit der man da fliegt, sondern man fliegt mit einem Langstreckenflugzeug. Und wenn wir uns jetzt mal das größte Langstreckenflugzeug der Welt angucken, nämlich die Airbus A380-Familie, also den Airbus A380-800, dann hat dieser Airbus, nur mal so um ein paar Zahlen zu nennen, ein sogenanntes MTOW, das ist ein Maximum Take-Off Weight, also das maximale Startgewicht, liegt bei 575 Tonnen. 575 Tonnen. Maximales Startgewicht des Airbus A380.
Du hast doch gerade gesagt, es geht um jedes Gramm, ne? Aber ja, genau. Kommt schon einiges zusammen.
Ja, absolut. Da kann man viel Intensivmedizin mitmachen. So, und jetzt hat dieser Airbus A380, hat aber noch eine andere Besonderheit, wie jedes andere Verkehrsflugzeug. Es gibt auch die sogenannte Maximum Landing Weight, also das maximale Landegewicht. Und das liegt bei maximal 394 Tonnen. Also da sind ungefähr 80 Tonnen Unterschied. Das heißt, wenn der zum Beispiel gerade in München startet, dann kommt ein medizinischer Notfall, dann kann der oftmals nicht rumdrehen, weil der gerade, was weiß ich, nach Los Angeles will, und sagt, dann lande ich in 10 Minuten wieder. Da sagt der Pilot, das ist aber nett. Dann müssen jetzt erstmal mindestens 80 Tonnen Sprit ablassen. Das dauert da mal eine Stunde, bevor ich wieder landen kann. Oder er macht eine sogenannte Overweight Landing, also eine Übergewichtslandung. Und dann steht da aber jede Menge Feuerwehr, weil wenn der die Kiste dann zum Stehen bringen will und muss, dann muss er die Bremspedale ganz ordentlich in den Boden treten. Und da fliegen auch schon mal ein paar Reifen um die Ohren. Und da kommt auch schon mal ein bisschen Feuer aus den Reifen, die eigentlich nicht brennen können, weil sie mit Stickstoff gefüllt sind. Aber das muss man wissen. Also nur weil ein Flieger irgendwo starten kann, kann er danach noch lange nicht wieder landen. Und das Gleiche gilt auch für eine außerplanmäßige medizinische Zwischenlandung. Das ist keine Notlandung, sondern ein Medical Case. Heißt es noch nicht, dass wenn der da gerade drüber ist, dass er sagt, ich kann da landen, weil es kann ja sein, dass er auf der Landebahn starten, aber nicht mehr landen kann, weil er dann zu schwer ist. Also das sind alles flugoperationelle Dinge, die zu bedenken sind im Medical Case und deswegen eine Empfehlung an das Flugpersonal, dann Kapitänentscheidung, können wir landen aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen oder macht es keinen Sinn und wir fliegen weiter.
Ich würde gerne noch auf die Notfälle noch zu sprechen kommen, aber ich merke schon, eigentlich muss ich mir gar nicht so viele Gedanken um die eigentlichen Notfall Situationen Gedanken machen, weil wir mit unserer Standard-Notfallmedizin anscheinend relativ weit kommen und im Zweifelsfall sowieso mit sehr vielen Leuten Rücksprache halten können. Das heißt, vielleicht müssen wir gar nicht so detailliert darauf eingehen. Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, noch so ein paar Spezialsituationen durchzugehen, aber ich habe jetzt schon gelernt, dass da muss ich mir gar nicht so einen großen Kopf drum machen. Aber so meine Angstsituation ist ja Geburt im Flugzeug. Das hatte ich hier noch auf dem Zettel stehen. Das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht hier auf der Straße erleben.
Genau. Also das ist natürlich, ich sag mal, da gibt's ja noch ein paar, da gibt's ja vielleicht noch eine Steigerung sogar von.
Ja, was ist deine Steigerung?
Ja, das ist die Präeklampsie oder die Eklampsie mit einer EPH-Gestose.
Oh.
Ja, so, dann ist ja mal richtig Action in der Hütte. Oder ein richtiger Kindernotfall. Das ist ja oftmals in der Notfallmedizin schon eine Herausforderung. Dann hast du aber da noch 3 Stunden Kind vor dir und hast aber eigentlich keine Ahnung von Pädiatrie. Ja, ja. Da ist die Geburt ja fast einfach gegen. Entschuldigung. aber natürlich ist das eine Challenge. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ja, dann ist das so. Also, dann ist das so. Und wir erleben ja im Moment nicht, aber gerade vor Corona, durchaus hat es gerade bei den amerikanischen Airlines und bei denen, die aus der Heimatstadt in die USA fliegen, gerade aus nicht ganz so gut situierten Ländern häufiger mal Geburten gegeben. Denn es gilt, das Kind bekommt dann einen amerikanischen Pass, wenn es in den USA geboren wird. Und deswegen sind viele Hochschwangere in die USA gefahren zum Entbinden, damit das Kind einen amerikanischen Pass kriegt. und sind dann auch oft mit US-Airlines geflogen und dann auch noch mit weiten Gewändern, damit das gar nicht gesehen wird, dass sie hochschwanger sind. Denn US-Airlines gilt das Gleiche, sobald die Tür zu ist, Flaggenrecht, gilt amerikanisches Recht. Und da waren Geburten natürlich nicht an der Tagesordnung, aber durchaus jetzt keine ultimative Rarität. Aber auch in der Lufthansa-Gruppe sind Geburten eine absolute Rarität.
Ja, also ich finde das extrem spannend und man merkt auch, dass du da sehr tiefe Einblicke hast und mich von Anfang an beruhigen wolltest. Das habe ich schon mitgenommen und das hat mir auch sehr geholfen. Ich glaube, wir könnten da noch sehr, sehr lange drüber sprechen, aber wir müssen auf der anderen Seite auch ein Ende finden nach einer sehr, sehr interessanten Folge. Ich würde gerne zum Abschluss dir nur noch ein paar kurze Fragen für kurze Antworten stellen.
Gerne, gerne.
Was war die schrägste medizinische Situation, die du in einem Flugzeug mal erlebt hast?
Ja, das weiß ich ganz genau. Das war 2010. Das war ein Flug von Dortmund nach München. Ein kleiner Hüpfer. Ein absoluter kleiner Hüpfer. Ne? 50 Minuten Flugzeit. Krieg mit dem Kollegen, das ist jetzt kein Scherz, das war wirklich so. Wir gucken uns das neu eröffnete Lufthansa Flight Training Center in München an. Die Frage, ob wir da Ärztefortbildung machen können. Flieg mit Daniel morgens hin, abends zurück. Wir steigen ein. Ich sitze, totaler Zufall, vorne links, er sitzt zwei Reihen weiter rechts. Und es war morgens um 6, das war der berühmte 6 Uhr Flieger nach München von Dortmund, A319. Gut, Maschine geht hoch, Rückenlehne zurück, Ohrenstöpsel rein, Maske drauf, Kopfkissen an, kommen noch eine halbe Stunde schlafen. Und es dauert wirklich, das ist jetzt kein Scherz, das war ein Originalfall, ich habe da auch Bilder von, also ich kann das sogar notariell beurkunden lassen. Kommt der Purser? Ich erste Reihe 1A, totaler Zufall, zu einem Herrn, der sitzt auf Reihe in Reihe 2 auf C wie Charlie, also direkt hinter mir. Kommt und ich höre nur, so halb eingeschlafen, wie der auf einmal sagt, geht's Ihnen gut, geht's Ihnen gut, geht's Ihnen gut? Und die Stimme wurde total panisch, geht es Ihnen gut? So, was denken wir, was denkt Daniel, was denke ich? Und das ist doch klar, eine der Kolleginnen und Kollegen, die bei unseren Ärztefortbildungen in den Lufthansa Flight Trainings mit waren, die haben uns erkannt, der spielt uns einen vor. Das war der erste Gedanke. Der spielt uns einen vor. So, und irgendwann sagte Daniel nach 10 Sekunden, Stefan, guck mal, ich drehe mich um, also wirklich Originalfall, drehe mich um, guck in einen Herrn, noch einen Kopf größer als ich, so 2,10 Meter, sitzt der leblos in dem Sitz, weit aufgerissene Augen, wirklich so richtig das typische Bild eines Kreislaufstillstands. Ich gucke den Daniel an, der guckt mich an, ich sage, das ist ein Film, oder? Das glauben wir jetzt alles nicht. Okay, jetzt war das ja relativ simpel. Der saß auf 2 Charlie am Gang, wie den Purser beruhigt, sagt, bleib mal ganz entspannt, wir regeln das für dich, setz dich vorne hin, den Patienten gepackt, in die Galley gelegt, also in die Bordküche. Und was macht man als Ersten, als Medizin als Erstes? Vorhang zu. Keine Augenzeugen, kein Kläger, keine Richter. So, dann wollten wir gerade anfangen zu reanimieren, da kam der wieder. Der hat eine orthostatisch bedingte Kreislaufdysregulation und der hatte im Prinzip einen zerebralen Kreislaufstillstand. So, und wir kriegten dann irgendwann nur mit nach einer Infusion, die hatten auch nur 250 Kochsalz. Also das war alles irgendwie so ein bisschen, wie man es, naja, nicht haben will, aber alles gut. Wurde der Patient wieder so somnolent ansprechbar und wir kriegten mit, dass der Flieger runterging. Ich bin die Strecke damals ganz oft geflogen. Dortmund-München war Standardstrecke. Und dann sage ich zu dem Purser, ich sag mal, wo wollen die hin? Ja, wir haben den Emergency, wir haben einen Medical Call requested, wir gehen nach Nürnberg. Gucken Daniel und ich uns an und sagen, Nürnberg? Moment, wenn ihr jetzt nach Nürnberg geht, kriegen wir unseren Termin in München nicht und wir kommen nicht mehr nach Hause. Das geht nicht. Wir haben gesagt, hör mal, ich würde mal sagen, die 10 Minuten Nürnberg oder München, das waren ja nicht mehr, da der Patient ist fit, geht mal nach München. Ja, und da ist der Flieger wieder hochgegangen. Wir sind 10 Minuten später dann als in Nürnberg in München gelandet. Patient haben wir dann kurz hingesetzt zum Anschnallen. Ja, Patient festsitzen, sind dann direkt ans Gate gerollt. Das ging so schnell wie noch nie, haben dann den Patienten im Rettungsdienst übergeben und der sagte mir dann irgendwann beim Aussteigen, sagte er, ich hatte so etwas schon mal, ich bin schon mal deswegen reanimiert worden, der hatte irgendein entsprechendes Syndrom, das was ich nicht mehr weiß. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und dann ist der Purser noch 10 Jahre diese Strecke geflogen. Immer wenn den Daniel oder mich sah, durften wir frei aus der Bordküche auswählen. So, und das war echt die schrägste Situation, die ich erlebt habe. Und dann kriegt man von der Fluggesellschaft damals noch 2 Gutscheine für jeweils ein Glas, für 2 Gläser Prosecco, aber die Gutscheine waren befristet auf ein Jahr.
Immerhin. Ja, sehr schöne Geschichte. Ist gar keine kurze Antwort gewesen, aber eine tolle Geschichte.
Ja, die ging nicht kürzer. Ja, nur, man muss sich vorstellen, wenn der Patient auf 16 Alpha gesessen hätte, dann hätte das ganz anders hinausgehen können. Da hätte der Pörser noch 10, 15 Minuten gebraucht, bis er da gewesen wäre und ihn gefunden hätte. Also war totaler Zufall.
Vielleicht lade ich dich das nächste Mal noch zu einer Podcast-Folge Schiffsarzt ein. Da passieren bestimmt auch interessante Geschichten. Aber zuletzt würde ich dich gerne fragen, das frage ich alle Gäste am Ende, was sind deine drei Do's und Don'ts jetzt für Flugmedizin oder Notfälle auf dem Flug? Das ist nicht ganz das Gleiche, das habe ich jetzt von dir schon verstanden, aber vielleicht kannst du uns da was mitgeben.
Ja, also wenn wir über drei Do's and Don'ts reden, dann sind die drei Do's vor Reiseantritt auf der Seite der Fluglinie erkunden, welches Notfallequipment an Bord ist. Das ist relativ einfach, wenn man das messen möchte oder wenn man halt in die Maschine kommt. Ich würde mich immer dem Flugpersonal als Arzt oder Ärztin oder medizinisches Fachpersonal vorstellen. Da sind die immer sehr beruhigt. Ich habe einen Kontakt und man braucht eventuell, wenn es denn dann sein müsste, nicht aus. Und das dritte an Do ist immer zu verstehen, die Welt ist sehr groß. Und die Mentalitäten sind sehr unterschiedlich. Also keep calm, man weiß nie, auf welche Patienten, auf welche Flugbegleiter, auf welche Mitreisende man trifft. Das ist da oben alles ein bisschen anders als in der heimischen Praxis. Und die drei Don'ts, ich darf das mal etwas salopp sagen, ist don't hurry up. Man muss nicht mit dem Stethoskop um den Hals durch den Flieger joggen. Das hilft in aller Regel keiner. Für mich in Downs ist zu denken, dass, wie eben angesprochen, ein Langstreckenflieger eine Cessna ist und mal eben irgendwas tun kann. Das funktioniert nicht. Das sind riesige, hunderte von Tonnen schwere Maschinen, die eben nicht mal eben rumzudrehen sind, um irgendwo wieder zu landen oder nochmal durchzustarten oder nochmal neu zu starten. Und das weitere Downs ist, nicht dran denken, auch zum Beispiel beim A380, wo man genug Platz hat, dass man mal eben Sprit ablassen kann, um dann wieder zu landen, sondern das erfordert alles eine lange Zeit. Und man muss sich auf eine lange Zeit einstellen, dass man so einen Patienten im Prinzip maximal betreuen kann. Also alles hurry, hurry und schnell, schnell. Das funktioniert.
Ja, super. Stefan, vielen, vielen Dank. Das war ein spannendes Gespräch und sehr schöne Einblicke. Und auch beruhigende Einblicke. Ich möchte das nochmal betonen. Du hast mir ein bisschen die Sorgen genommen. Und trotzdem bleibt es ja dabei, wenn wir als Ärzte oder Ärztinnen gefragt werden, kann mal jemand helfen? Natürlich möchte man dann gerne helfen, aber man merkt, in so einer Situation ist das irgendwie eine andere und auch herausforderndere Situation. Aber ich glaube, du hast da sehr viel praktische Hilfestellungen für uns auch gegeben. Also vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Ja, vielen Dank für die nette Einladung. Vielen Dank für den tollen Podcast.
Ja, und beim nächsten Podcast kommen wir dem Herzen dann doch ein bisschen wieder näher, unserem Podcast-Organ. Wir werden über pulmonale Hypertonie sprechen und ich werde eine Pneumologin fragen, ob das jetzt eigentlich ein Kardiothema oder ein Pneumothema sein wird. Und ich freue mich, wenn Sie alle wieder dabei sind bei CardioBeat, der Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.